Elmedihe Isufi ist seit 17 Jahren Pflegerin und macht ihren Beruf aus Leidenschaft.
Ohne sie, glaube ich, würde ich es nicht schaffen.
Dankeschön.
Ja, stimmt doch.
Ja.
Sie wünscht sich eine gezieltere finanzielle Unterstützung für Pflegebedürftige.
Die bekommen vielleicht Pflegestufe 1, aber die Pflegestufe 1 reicht nicht, dass man die Leute jeden Tag waschen können und so. Und selber können viele das nicht zahlen.
Willkommen zur Münchner Runde. Ja, wer kann sich leisten, ein Pflegefall zu werden? Die Bundesregierung plant gerade Reformen, um aus der Kostenfalle rauszukommen, für mehr Wachstum, für mehr Wohlstand. Aber wird von dem Geld, das dann vielleicht in die Taschen wandert des Staates, dann auch die Pflege besser finanziert werden? Warten wir es ab. Was bringt die Pflegereform? Darüber diskutieren wir jetzt. Und zwar mit Judith Gerlach, die bayerische Staatsministerin für Gesundheit, Pflege und Prävention von der CSU. Attisch Gürpiner, gesundheitsökonomischer Sprecher der Partei Die Linke im Bundestag. Frau Professor Veronika Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft, zugeschaltet aus Berlin. Andrea Würz, ehemalige Pflegedienstleiterin, heute Fachbuchautorin und Dozentin. Und Cornelia Schmid, die Vorsitzende des Vereins Pflegende Angehörige. Ja, was ist in der Pflege los? Da schauen wir jetzt gleich mal, wie geht's eigentlich Pflegekräften.
Das Bundesgesundheitsministerium plant umfangreiche Änderungen in der Pflegeversicherung. Um mehr Geld einzunehmen, sollen Besserverdienende mehr bezahlen. Hierzu soll die Beitragsbemessungsgrenze erhöht werden. Um Kosten zu senken, soll es schwerer werden, eine Pflegestufe zu erhalten. Ursprünglich waren auch geringere Rentenansprüche für pflegende Angehörige geplant. Nach viel Kritik daran will das Ministerium das noch einmal prüfen. Staatliche Zuschüsse, die den Eigenanteil von Heimkosten senken, sollen erst verzögert ausgezahlt werden. Schon jetzt kostet in Bayern ein durchschnittlicher Pflegeplatz im Heim ohne Zuschuss 3.513 Euro im Monat.
Ja, Frau Grimm, 3.500 Euro im Monat durchschnittlich. Wird es noch teurer bei dieser Pflegereform?
Ja, das ist erstmal nicht klar. Es ist ja so, dass wir immer mehr Pflegebedürftige haben, einfach deswegen, weil wir ja eine alternde Gesellschaft sind. Und das ist natürlich auch einer der Kostentreiber, dass immer mehr Menschen alt sein werden. Aber man hat auch im Jahr 2017 im Zuge einer Reform der Pflegeversicherung eben zusätzliche Leistungen verankert, die eigentlich den Großteil der Kostensteigerungen verursacht haben. Das haben wir in einem Kapitel unseres Frühjahrsgutachtens festgestellt, wo wir das mal aufgedröselt haben. Der eine Teil, aber der kleinere Teil ist die demografische Alterung. Der größere Teil ist, dass man eben einen einfacheren Zugang zu Pflegeleistungen etabliert hat. Und hier ist eben die Frage, hat man sich da vielleicht übernommen und führt das nicht dazu, dass wir immer stärker steigende Kosten haben werden, die am Ende durch die Pflegeversicherung wahrscheinlich nicht abgedeckt werden können?
Ja. Und bei wem landet das Problem? Auch bei den Pflegekräften. Und jetzt der Film mit der Pflegekraft, die wir begleitet haben.
Elmedihe Isufi beginnt ihre Schicht um 6 Uhr morgens im Münchner Westen. Bis 12 Uhr muss sie heute 9 Pflegebedürftige besuchen.
Der Job ist schon anstrengend, aber es macht einen Spaß, den alten Leuten zu helfen. Guten Morgen.
Elmedihe Isufi ist Pflegerin im mobilen sozialen Hilfsdienst. Was sie bei den Menschen zu Hause erwartet, kann sich jeden Tag ändern.
Soll ich einen Notarzt holen?
Nein.
Soll ich dir in der Apotheke was besorgen?
Ja.
Die Frau ist sehr geschwächt von einer Magen-Darm-Infektion, braucht vor allem auch emotionale Unterstützung.
Das ist überhaupt gar kein Problem. Alles gut. Dann bringe ich das heute Nachmittag die Medium akut.
Eigentlich sollte es nur ein kurzer Kontrollbesuch sein. Aber Elmedihe Isufi ist es wichtig, sich auch mal mehr Zeit zu nehmen.
Dass die Leute auch gut versorgt werden und auch zufrieden sind mit der Pflege. Das ist dann auch das Wichtigste.
Durch ihre Arbeit können die Menschen in ihrer vertrauten Umgebung bleiben und müssen nicht ins Heim. Auch wenn der Pflegeaufwand sehr hoch sein kann. Doch viele erhalten nicht genügend finanzielle Unterstützung. Von der Politik fordert sie deshalb,
dass man sagt, die Pflegestufen, dass die, wo die wirklich, diejenigen, die das brauchen, dass die auch das bekommen. Und auch die Leistung von der Kasse, dass die auch von der Krankenkasse genehmigt werden. Bei vielen Patienten von uns werden viele Sachen auch nicht genehmigt.
Seit 17 Jahren arbeitet sie schon in der Pflege. Das Vertrauen ist groß.
Ohne sie, glaube ich, würde ich es nicht schaffen.
Dankeschön.
Ja, stimmt doch.
Ja. Wenn man das mit Leidenschaft, mit Herz und Seele macht, wenn man den Beruf auch machen will, finde ich, das ist da nicht so. Man muss es mit Liebe machen, sozusagen.
Und morgen wartet auf Elmedia Isufi wieder eine neue Schicht.
Frau Würz, beten Sie eigentlich, selbst nie ein Pflegefall zu werden?
Ja, und ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Menschen in diesem Land so geht. Und das Problem, das wir haben, ist, dass genau diese Not offensichtlich weder in Berlin noch in wirtschaftsweisen Gremien ordentlich ankommt. Denn seit Jahren erlebe ich das, quer durch alle Bundesländer und quer durch alle Versorgungsformen, dass wir hier im Rahmen der Gesundheitspolitik über Reformen sprechen, die einfach bei den Menschen zu mehr Belastung führen, die nicht dort ankommen, wo sie ankommen sollen und die ein veraltetes System tragen, was eigentlich nicht mehr reformierbar ist. Mhm. Und deswegen, ja, ich bete dafür, nicht pflegebedürftig zu werden, so wie viele andere Menschen auch.
Bevor wir in die Diskussion gehen, Sie haben Berlin angesprochen und Wirtschaftsrat. Frau Schmid, Sie haben jahrzehntelang zu Hause gepflegt, Ihren Mann. Gab es da Situationen, da waren Sie kurz davor zusammenzubrechen?
Die gab es in den 32 Jahren immer wieder. Immer wieder. Und hätte ich nicht die Möglichkeit der Kurzzeitpflege gehabt und alle 3 Jahre auf Kur zu gehen, dass ich wieder ein bisschen Kraft mir holen habe können, die wieder zeitlang gehalten hat, dann hätte ich das schon vor 10 Jahren aufgeben müssen. Und mein Mann, der ist jetzt voriges Jahr ins Heim gekommen. Aber das Problem war bei mir dann, es gibt zwar Tages- und Nachtpflege, aber es gibt keine Angebote für Nachtpflege zu Hause. Und ich habe im Endeffekt keinen Schlaf mehr gefunden, jahrelang. Mhm.
Bis ich dann Sie haben eine mobile Pflegekraft gehabt, aber die hat Ihnen dann nachts gefehlt.
Wir haben alles eigentlich ausgeschöpft. Also, und das ist, dann sind wir eigentlich schon bei dem nächsten Thema mit dieser Rentenkürzung. Weil in dem Moment, wo Kombipflege ist, kriegt man ja als pflegender Angehöriger dann auch diese Rentenbeiträge gekürzt. Was ich eigentlich auch immer als Strafe empfunden habe. Wir haben auch eine Petition da mal eingereicht. Aber da hat mir Herr Gröhe gesagt, ja, in der Zeit pflegen Sie ja nicht. Das war eigentlich eine Farce, weil ich habe der Pflegekraft teilweise helfen müssen mit meinem Mann. Also letztendlich ist so, dass man sagt, man muss hinschauen, wie geht es den pflegenden Angehörigen. Es gibt ja diese verschiedenen Pflegegrade, wobei das auch unterschiedlich ist. Oft ist es so, dass man immer sagt, aber ein Pflegegrad 1 ist dann teilweise eben schwieriger wie ein Pflegegrad 5, der dann eben liegend Pflegefall ist. Also das muss man muss genau hinschauen, man muss die Angehörigen anhören, wie es ihnen geht, was sie brauchen. Und da kriegen sie das nicht. Also das Angebot ist nicht da, ja. Obwohl es gesetzlich viel gibt in den Töpfen. Ich sage immer, wir leben in einer Pflegeküche und diese vielen, vielen Töpfe, die bieten viel, aber letztendlich hat es nie ausgereicht. Und jetzt mit dem neuen Pflegeneuordnungsgesetz wird das nochmal bedeutend mehr runter reduziert und es wird echt krass werden.
Also, gehen wir in die Details noch, genau. Aber ich wollte erstmal Sie abholen hier in der Sendung und hören, wie es Ihnen ging und geht.
Genau.
Und Frau Gerlach, wenn man das hört, ist jemand wirklich als jemand, der betreut, jetzt geht es noch gar nicht mal um den Pflegefall selbst, kurz vor dem Zusammenbruch immer wieder. Kann man dann sagen, dieses Pflegesystem hat auch manchmal unmenschliche Züge?
Insofern, als es nicht jeden in der individuellen Situation abholt. Und das ist eigentlich das größte Problem unseres Systems. Wir haben auf der einen Seite natürlich viel mehr Bedürftige. Wir werden älter, wir werden pflegebedürftiger. Wir haben zu wenig Fachkräfte, die es abfedern können. Und natürlich die Finanzierung. Die Bundesgesundheitsministerin hat es gesagt, die Pflegeversicherung ist ein Sanierungsfall. Und wir sehen sehenden Auges, dass wir riesen Lücken haben. Im nächsten Jahr sind es 7 Milliarden, das Jahr darauf doppelt so viel. Allein die Lücke. Das sind alles Punkte, die immer sehr runter reduziert sind auf die Finanzierung selbst und auch in der Diskussion mir manchmal etwas zu kühl wirkt. Ich verstehe die Diskussion, weil es eine wirtschaftliche natürlich auch ist. Auf der anderen Seite braucht eine Reform auch immer die Überlegungen, was kann ich in der Systematik ändern, wie kann ich sehr individuell auf die jeweilige Pflegeperson oder eben auch auf die Angehörigen, die ja auch viel außenrum organisieren, eingehen. Und da gibt es, finde ich, gute Ansätze auch in der Reform. Ich kritisiere auch Dinge, aber es gibt zum Beispiel auch die Pflegebegleitung, also dass es mehr gibt, die an die Hand gegeben werden, gerade Angehörigen, um zu wissen, in diesem Dschungel erstmal klarzukommen von Anträgen. Sie haben es so Töpfe genannt innerhalb einer Küche. Diese Töpfe, das muss eigentlich zu einem großen Topf, zu einem
Budget. Welchen Einfluss haben Sie da in der Bundesregierung?
Ich persönlich, meinen Sie jetzt von Bayern aus?
Naja, immerhin ist ja Ihre Partei.
Wir begleiten das. Ja, ich wollte die Frage nur richtig verstehen. Wir begleiten das natürlich über den Bundesrat, sind wir einbezogen als Bundesländer. Wir waren in einer Arbeitsgruppe mit dabei, haben unsere Vorschläge mitgebracht, wobei da gab es auch sehr divergierende Vorstellungen, wie man an das Pflegesystem herangeht. Und wir sind im beständigen Kontakt auch mit der Gesundheitsministerin Wagen über diese Reform, weil es da auch um sehr vulnerable Gruppierungen einfach geht. Also das ist nicht wie bei Steuer oder bei Rente, sage ich mal, da wird immer sehr, sehr kühl darüber diskutiert in Teilen. Bei der Pflege geht es um Menschen, die einfach sich gar nicht selber wehren können. Um Angehörige, die teilweise fix und fertig sind und ihre eigentlichen Anliegen überhaupt nicht mehr formulieren können. Und das darf man in der politischen Diskussion natürlich nicht vergessen.
Sehen Sie sich da als Lobby dann dieser Angehörigen und der Pflegefälle?
Ja, und ich glaube, die beste Lobby sitzt sozusagen hier mit am Tisch, sind ja die Angehörigen selbst. Das sind die, die hauptamtlich dort tätig sind, wenn es sozusagen schon die zu Pflegenden nicht können. Aber wir versuchen als Linke natürlich, den Finger in die Wunde zu legen. Und die Wunde ist enorm. Also wir haben ja verschiedene Reformen, die gerade stattfinden. Gesundheit, Rente und eben auch die Pflege. Und ich finde alles mittelschrecklich, was gerade passiert, weil wir jetzt schon in der Situation sind, wo der Sozialstaat mehr und mehr ausgehöhlt wird, wo es irgendwie gerade die Armen trifft und das in
was
der Situation.
Genau, die Finanzierbarkeit des Sozialstaates. Also
genau, die Finanzierbarkeit. Also ich wollte nur, bei den ganzen Reformen finde ich die Pflege mit das Krasseste, weil da schon wirklich eigentlich alles an die Wand gefahren ist. Und jetzt zu sagen, wir müssen uns die Finanzierung anschauen und dann zu sagen, wir müssen quasi auf die gehen, denen es eh schon schlecht geht, die durchschnittlich verdienen, die gering verdienen, die Armen, Alten und Schwachen. So. Das halte ich wirklich für absurd in einer Situation, wo es ja da auch genug Geld gibt und wo es Menschen gibt, die eben nicht einbezogen werden. Und das finde ich tatsächlich das große Problem. Wir reden quasi von einem System, wo die Oberen, die Reicheren nicht angetastet werden. Und in der jetzigen Situation müssen wir genau das tun.
Aber das stimmt doch überhaupt nicht. Es wird auch über die Beitragsbemessungsgrenzen zum Beispiel diskutiert. Und das trifft ja gerade die, die mehr verdienen.
Das ist eine, also Sie wissen genauso gut wie ich, dass es eine unfassbar kosmetische Zahl ist, von der wir hier reden. Da geht es um 300 Euro, die nichts ausmachen wird. Die quasi, da geht es um 20 Euro mehr. Während wir quasi bei den Angehörigen sind, die quasi die Rentenpunkte gestrichen bekommen sollen, während wir bei den zu Pflegenden selbst sind, die durchschnittlich, wir haben es gerade gehört, 3.500 Euro im Monat zahlen, bei einer Durchschnittsrente von 1.200 Euro, da ist sozusagen die kosmetische Anhebung um 20 Euro, die dann gezahlt werden muss, wirklich eher absurd, um gesagt zu haben, wir haben doch auch bei denen angetastet. Ich zahle jetzt als Abgeordneter mit knapp 11.500 Euro, zahle ich genauso viel in die Pflege und Gesundheit ein, wenn ich mich gesetzlich versichere, was ich tue, wie eine Person, die bei 6.000 Euro brutto ist. Das kann doch nicht sein. Da ist so viel Geld da. Und wir reden von diesen Reichen, die wir quasi nicht antasten wollen.
Frau Krim, ist diese Lastenverteilung in der Gesellschaft bei der geplanten Pflegereform gerecht?
Ja, ich glaube, man kann schon einiges tun und ich kann das gut verstehen, dass man natürlich hier auch sehr stark auf die Pflegebedürftigen guckt und auch auf die Angehörigen. Ein Großteil der Pflege wird übrigens von den Angehörigen gewährleistet, die dann eben mit zunehmendem Pflegegrad mehr und mehr unterstützt werden. Das sieht man in den Daten auch sehr deutlich. Aber wir haben eben schon durch den demografischen Wandel und dadurch, dass jetzt die Babyboomer eben Stück für Stück auch in das Alter kommen, wo die Pflegebedürftigkeit wahrscheinlicher wird, haben wir eben schon auch finanziell ein Problem, das wir jetzt ansprechen und jetzt auch angehen müssen. Es gibt schon Dinge, die man noch zusätzlich überlegen kann bei der Finanzierbarkeit, die dann auch diejenigen treffen würden, die mehr haben. Zum Beispiel haben wir im Gutachten vorgeschlagen, dass man jetzt versuchen sollte, auch kapitalgedeckt parallel anzusparen, sodass diejenigen, die jetzt eben noch in dem Alter sind, wo man noch etwas ansparen kann, für ihre eigene eigene Pflegebedürftigkeit, falls diese eintritt, eben ansparen könnten. Das würde die Generationengerechtigkeit stärken, weil es ja auch nicht sein kann, dass am Ende die junge Generation unter der Beitragslast leidet, die wir politisch eben vorher nicht adressiert haben. Und man könnte auch durchaus bei den Eigenanteilen dort, wo eben Besitz vorhanden ist, könnte man durchaus auch doch deutlicher noch die eigenen Vermögensbestände einbeziehen. Mhm. Das sind schon Maßnahmen, die man, über die man nachdenken könnte und die dann eben auch zur Generationengerechtigkeit beitragen, weil man darf ja nicht nur innerhalb der Kohorte der Alten nachdenken, sondern man muss ja auch überlegen, was bedeutet das denn für die jungen Leute, wenn die Beiträge eben in der Pflegeversicherung und dann ja auch nicht nur in der Pflegeversicherung immer weiter ansteigen. Wir hatten jetzt im Gutachten vielleicht noch eine Zahl, hatten wir uns angeguckt, wie hoch denn die Gesamtbelastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen ansteigen würde. Und für jemanden, der 2000 geboren ist, der würde im Durchschnitt, wenn das sich so weiterentwickelt, nach der aktuellen Gesetzeslage 50% an Sozialbeiträgen zahlen. Und jemand, der 2010 geboren ist, im Durchschnitt 54%. Und diese Situation, die muss man natürlich politisch abwenden. Das kann man den jungen Menschen nicht zumuten. Das würde auch schief gehen, weil das natürlich weder für die Unternehmen noch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tragbar ist. Da würden wir doch deutlich an Unternehmensentscheidungen, also Investitionsentscheidungen, würden wahrscheinlich gegen Deutschland getroffen und dann bei den Leistungsträgern durchaus kann man sich auch vorstellen, dass man sich dann auch überlegt, wo möchte man denn in Zukunft arbeiten.
Würden Sie dann noch mehr zugreifen bei Leistungsträgern, also mit denen, die vermögender sind? Das klang jetzt ein bisschen an.
Ja, wie gesagt, die Beitragsbemessungsgrenze, die kann auf jeden Fall...
Ja, ich glaube...
Achso, war das an mich die Frage? Oder?
Ja, also ich glaube, gerade in der Pflegeversicherung kann man, gerade in der Pflegeversicherung könnte man das eben tun. Man könnte eben von den Menschen, die jetzt schon fast sozusagen in dem Alter sind, könnte man durchaus einfordern, dass wenn denn Vermögensbestände da sind, dass man zu einem größeren Teil für die eigene Pflege auch aufkommen muss. Und das ist ja was anderes, als in der Breite sozusagen die Beitragsbemessungsgrenze noch stärker zu erhöhen, sondern man würde eben zum Beispiel ein Instrument einführen, wo man Kapital für die eigene Alterssicherung ansparen würde und hätte da jetzt durchaus bei den Babyboomern eben noch etwas Zeit, bis die Pflegebedürftigkeit eintritt.
Also ich wollte die Frage gleich weitergeben an die Ministerin. Können Sie sich das Modell vorstellen?
Kann ich nur unterstützen. Nicht nur, also zum einen die noch mit einzubeziehen, die jetzt noch nicht in der Pflegebedürftigkeit sind, die aber in Teilen wirklich finanzstark sind. Zum anderen aber auch Möglichkeiten zu schaffen, auch für jüngere Generationen allen klarzumachen, zum einen, dass das umlagefinanzierte System so nicht mehr funktionieren wird. Das funktioniert ja heute schon nicht mehr richtig. Das heißt, kapitalgedeckt wird wichtig sein, auch für die Zukunft und damit aber auch jungen Leuten nicht nur die Möglichkeit zu geben, sondern klare Konstruktionen zu schaffen, dass auch kapitalgedeckt Vorsorge betrieben werden kann für später, weil die wollen ja auch irgendwann mal Pflege und die muss auch bezahlbar sein.
Ich halte das wirklich für weltfremd. Ich weiß nicht, mit welchen Menschen Sie in Kontakt sind, aber die jungen Menschen, die jetzt anfangen zu arbeiten, die bauen sich kein Kapital auf. Das ist einfach schlicht und ergreifend nicht der Fall. Und die älteren Menschen, die jetzt bei 3.500 Euro dann quasi in die Pflege zahlen müssen, die bauen jetzt schon ihr Vermögen ab. Das ist auch jetzt alles schon gegeben. Und es ist einfach nur mehr zu sagen, es würde nicht mehr funktionieren. Es funktioniert deswegen nicht mehr, weil es nicht gewollt ist. Ich will nur zwei Beispiele nennen. Das erste ist die Beitragsvermessungsgrenze und die Versicherungspflichtgrenze. Wenn Sie einen Abgeordneten genauso viel zahlen lassen wie ein Facharbeiter oder eine Facharbeiterin, wenn Sie die Reicheren aus dem gesetzlich finanzierten System rausnehmen, dann ist es völlig klar, dass das System nicht hält. Deswegen müssen wir die mit einbeziehen.
Und der zweite Punkt, Sie, die jetzt in der Pflege auch wirklich aktiv sind, wieder gerne in diese Diskussion reinholen.
Dann höre ich auch auf. Der zweite Punkt ist, dass wir zum Beispiel bei den Pflegekonzernen ein Gewinnentnahmeverbot machen könnten. Wieso ist es doch völlig absurd, dass wir in die Pflege einzahlen und die Pflegekonzerne davon ihre Anleger
bezahlen? Sie haben schon mehrfach angesetzt, bitte.
Ja, tatsächlich würde ich ganz gerne die Diskussion in eine bisschen andere Richtung bringen, denn alle Reformvorschläge sind immer nachvollziehbar finanzlastig, weil die Pflegekassen pleite sind. Das ist ja kein Geheimnis und wir reden viel über Milliarden. Ich bin ganz gerne bei der Realität und reagiere so ein bisschen als Fürsprecher für die Menschen, die es wirklich betrifft. Und dabei versuche ich immer mehrere Ebenen abzudecken, weil natürlich sitze ich auch hier als Pflegefachkraft, aber ich sitze auch als Schulterschluss zu Ihnen, den pflegenden Angehörigen und den Menschen, die unmittelbar betroffen sind. Warum diskutieren wir immer über einen Erhalt dieser Pflegeversicherung, ein System, was nicht mehr unserer Zeit gerecht werden kann? Und ich würde diesen Mini-Mini-Punkt, historischen Punkt, gerne machen. Die erste Diskussion über die Pflegeversicherung aus dem Jahr 1975 war von dem Kuratorium Deutsche Altenhilfe. Und worum ging es da? Es ging darum, dass Menschen, die aus dem Krankenhaus kommen, die schon älter sind, nach Hause kommen und dass da ein großes Loch ist, dass es da keine Versorgung gibt. Und die zentrale Idee der Pflegeversicherung war, die Kommunen zu entlasten und keine erhöhte Sozialhilfekosten zu produzieren. Und da würde ich mal sagen, im Jahre 2026 sind wir da kläglich gescheitert. Wir sind aber schon so lange gescheitert und wir diskutieren nicht darüber, dass wir im Grunde, wenn ich es den Zuschauerinnen gerne erklären möchte, ist es wie unser Pflegesystem ist ein Haus, gebaut 1995. Und die ganze Fassade hat Risse noch und nöcher. Und was machen wir? Wir renovieren ein Zimmer. Wir bauen vielleicht ein Fenster ein. Aber wir denken überhaupt nicht darüber nach, diesen Grundriss. Wie ich es lösen würde, die Pflegeversicherung ist so nicht haltbar. Und es lohnt sich immer der Blick über den Tellerrand. Und ich kann nicht immer sagen, dass andere Länder es deswegen besser können, weil sie weniger Einwohner haben, sondern wir haben dieses ganze Gesundheitssystem ist so defizitorientiert. Wir messen die Menschen, die mit Pflegebedarf, an ihren Defiziten, was sie nicht können. Und wir packen eine Leistung dazu. Wir haben aber gar keine Versorgungsstruktur gebaut. Wir wissen alle, dass wir zu wenig Tagespflegeplätze haben. Wir haben nicht darüber nachgedacht, dass es andere Länder gibt, die überhaupt keine klassischen Altenheime mehr bauen.
Gibt es ein Land, wo Sie sagen, das ist vorbildlich?
Ich würde mir Dänemark angucken, ich würde mir Schweden angucken, Finnland angucken. Kein Land auf dieser Welt finanziert die Pflege isoliert, so wie wir das machen. Und ich frage mich, warum wir darüber nicht nachdenken. Warum ist das so, dass wir an diesem alten System auf Gedeih und Verderben festhalten müssen, wenn wir eigentlich wissen, dass es nicht funktioniert? Insofern, okay. Ich bin bei Ihnen, Frau Grimm, nur ganz kurz noch dazu. Natürlich müssen wir das Finanzproblem lösen, denn die Kassen sind jetzt pleite, natürlich. Und dafür gibt es auch Spielraum. Aber ich sehe in keiner Reform eine Idee darüber, wie wir die Versorgung generell neu denken. Und sie ist neu denkbar. Nur, da lohnt nur der Blick über den Tellerrand.
Doktern wir nur rum an dem Haus, machen wir da ein paar Erker noch dran und ein paar neue Fenster?
In Teilen ja, und weil es hauptsächlich auch darum geht, die Finanzierung gerade zu retten und zu schauen, wie kommen wir ins nächste Jahr. Ich sehe trotzdem einzelne Punkte, die schon angegangen werden, die aber noch viel schlagkräftiger kommen müssen. Ich habe jetzt keinen ganz konkreten Vorschlag gehört, ich würde gerne einen machen tatsächlich. Wir haben die Digitalisierung, über die wir alle immer so schön reden, bei weitem noch nicht so ausgeschöpft, dass sie der Pflege wirklich was bringen würde. Wir stellen zwar Computer rein und ein paar Tools, aber viele Pflegefachkräfte sagen, ich bin zwar gezwungen, irgendwas im Computer einzugeben, aber es erleichtert nicht wirklich meinen Alltag.
Wir haben es immer so viel dokumentieren.
Genau, und da sind wir schon beim zweiten Punkt. Wir schaffen es immer noch nicht bei dem komplexen System, was nicht nur für die Angehörigen schwierig ist, sondern auch für Pflegeheime, aber auch für die ambulante Pflege, eine Möglichkeit zu geben, dort von bürokratischen Vorgaben runterzukommen, die keinen Sinn machen. Da haben wir in Bayern einige Vorschläge gemacht. Wir haben auch in Bayern die Dinge so zusammengeführt und versucht aufzuklären und in unseren Möglichkeiten klarzumachen, was können wir da zurückführen, damit wir es einfacher machen für die Pflege, damit wir, wie wir es vorhin gesehen haben, die sich auf die Menschen konzentrieren können und nicht nur irgendwas aufschreiben müssen. Ja. Aber diese Dinge müssen mit einhergehen, mit einer Finanzierungsverantwortung, die man natürlich auch hat. Und noch der letzte Punkt, Prävention. Wir reden alle nur darüber, was passiert, wenn wir in das System kippen. Kaum jemand redet darüber, wie schaffen wir es denn eigentlich, dass Menschen gar nicht als pflegebedürftig werden oder die Pflegebedürftigkeit nach hinten schieben. Damit meine ich nicht einen schicksalshaften Fall oder einen Unfall, wo man sagt, da kann man jetzt auch mit Prävention hätten wir nicht viel ausrichten können. Aber wir haben viele Fälle mit Pflegestufe 1, Pflegestufe 2, die man durchaus mit präventiven Maßnahmen auch in dieser Pflegestufe selbst auffangen kann, die Menschen wieder besser mobilisieren kann. Und da
braucht man aber Zeit, wenn man mobilisieren
will. Das schon, aber das wäre doch auch was für die Menschen selbst und nicht nur für unser System gedacht.
Jetzt frage ich
würde das sofort gerne ein, weil ich, wenn ich Prävention höre, dann fällt mir sofort Prävention ein. Wo ist die für pflegende Angehörige? Ich muss ehrlich sagen, Ich spreche jetzt wirklich nicht nur für mich, weil ich habe 2017 den Verein gegründet und ich erlebe seit 2013, seit ich meine Facebook-Gruppe mit über 36.000 Menschen, tagtäglich hunderte von Menschen schreiben, das geht Stunden, die Anliegen, das ist unglaublich. Also ich muss echt sagen, wo ist die Prävention für pflegende Angehörige, wenn man jetzt kürzt an den Menschen? Wir haben Prävention sowieso ganz schwierig machen können für uns. Also wenn ich Rückengymnastik oder irgendwas mache, dann muss der Pflegebedürftige, muss betreut sein. Das heißt, wir hatten die Verhinderungspflege. Die ist weg. Die ist aufgeteilt worden, aber die ist verschwunden für die pflegenden Angehörigen, damit die jetzt Entlastung haben. Weil die haben die wirklich dafür genutzt. Das war eine niedrigschwellige Geschichte. Und dann gibt es ganz, ganz viele Töpfe. Ich habe ein Bild gemacht. Verlust, 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 Verlust. Die Verhinderungspflege konnte man in die Kurzzeitpflege rüberschieben. Ist weg. Die konnte man in die Tagespflege rüberschieben. Ist weg. Was bleibt an Tagespflegen jetzt? Hat noch weniger Zeit. Die Entlastungsleistungen sind weg.
Können Sie mal erklären, auch den Zuschauer, also Verhinderungspflege, Tagespflege, wie genau greift das ineinander?
Also wenn wir bei dem Bild mit der Küche sind, also die Pflegeversicherung ist die Küche. Und ich würde behaupten, also von dem Haus, das Fundament, das leisten wir nämlich auch. Wir pflegenden Angehörigen.
Sie sind die Stütze
ganz genau dieses Systems. Okay, also das ist schon mal das eine. Und dann ist diese Küche drauf. Und im Endeffekt kann man da ganz schnell hineingeraten durch einen Unfall oder eben zack, bumm. Und dann steht man drinnen und muss erst mal friss und stirb. Genau, man funktioniert. Und das kostet alles Kraft. Und mir geht es darum, dass den pflegenden Angehörigen alles ermöglicht wird, damit die zu Kräften kommen, damit die Kräfte nicht entzogen werden. Das ist das A und O. Hm. Und so wie es momentan läuft, ist die Verhinderungspflege, das ist ein Topf, das sind 1612 Euro immer drin gewesen, dann gab es den Kurzzeitpflegetopf, 1612 Euro, dann gab es den Entlastungsleistungstopf, 131 Euro pro Monat, das konnte man ansparen, weil man halt nicht immer die Leistung bekommen hat, ja. Also das ist zu viel.
Also wenn Sie mal verhindert sind, Verhinderungspflege, Gelder, dann kriegen Sie Geld. Wenn Sie mal genau auch mal eine Woche in Urlaub fahren wollen, dann kriegen Sie auch eine gewisse Unterstützung.
Wir kriegen kein Geld, das ist eine Erstattungsleistung. Ja. Das heißt, wir haben Nachbarn, Bekannten. Also wenn ich mein Engagement jetzt in all den Jahren gemacht habe, dann habe ich meinem Sohn, der damals Heilerziehungspfleger gelernt hat, und da kriegt man nicht viel Geld in diesem Beruf, ehrlich, obwohl er wirklich tolle Arbeit geleistet hat. Aber ich habe dem immer ein bisschen Geld gegeben. Der war Tag und Nacht beim Papa und hat ihn gepflegt, während ich dann eben mal in München war oder in Berlin. Aber ich hätte mal, also jetzt, wenn mein Mann noch zu Hause wäre, müsste ich mein Engagement aufgeben, weil ich hätte keine Möglichkeit mehr, dass ich weg kann. Mhm. Und das geht.
Wenn ich Frau Krim noch mal jetzt zu dem Punkt auch reinholen darf. Früher gab es die Großfamilien. Da haben auch Familien dann natürlich auch einzelne Pflegefälle viel besser auffangen können. Ist das heute eine andere Zeit mit vielleicht ein, zwei Kindern oder keinen Kindern, dass man den Staat wirklich jetzt mehr in die Pflicht nehmen muss und sagt, es ist jetzt eben nicht die Last auf den Angehörigen, die muss man denen die Last abnehmen?
Ja, es hat sich sicherlich was geändert, weil die Menschen auch nicht mehr vor Ort bleiben, sondern viele ja eben auch die Stadt wechseln, wenn sie einen Arbeitsplatz annehmen oder studieren gehen. Insofern muss man da natürlich schon mehr machen. Wobei, es ist natürlich schon so, dass zum großen Teil Angehörige pflegen. Also gerade bei den niedrigeren Pflegestufen sind sehr, sehr oft die Angehörigen selbst involviert und holen sich dann Stück für Stück Pflege dazu. Wobei man eben auch sagen muss, dass nicht nur aufgrund der veränderten sozialen Verhältnisse und vielleicht auch kulturellen Gegebenheiten, sondern auch aufgrund der Demografie man schon schauen muss, dass man die Möglichkeiten nutzt, um den Fachkräftebedarf auch im Rahmen zu halten, bei deutlich steigenden Pflegezahlen. Und da glaube ich, dass das, was die Ministerin gerade gesagt hat, schon sehr, sehr wichtig ist. Man muss die technologischen Möglichkeiten nutzen. Ich habe selber im Pflegeheim mein Studium verdient und habe dort zunächst im Tag gearbeitet und dann Nachtschichten gemacht. Und da waren wir damals zu zweit und wir haben sehr, sehr viele Tätigkeiten gehabt, die man eigentlich automatisieren kann. Das geht vom Medikamentenstellen sozusagen, dass man nachts sozusagen die Medizin in kleine Fässchen sortiert, die dann tagsüber ausgeteilt wird, bis hin zu Überwachungsrundgängen. Man ist die ganze Zeit im Heim unterwegs und guckt, ob irgendwo Hilfe benötigt wird oder jemand wach geworden ist oder irgendwas Irreguläres passiert. Und da haben wir natürlich schon technologisch viele Möglichkeiten, um Tätigkeiten zu automatisieren, was natürlich dann auch den positiven Effekt hat, dass einerseits mehr Zeit der gegebenen Pflegekräfte für die zu Pflegenden besteht und auf der anderen Seite eben mit dem absehbaren Fachkräftemangel auch besser umgegangen werden kann. Also ich glaube, da sollte man viel, viel mehr Wert drauf legen und das muss eben auch Kooperation zwischen den verschiedenen Heimen geben, weil das ist natürlich sehr, sehr aufwendig und kostspielig, wenn das ein Heim alleine macht. Da müsste man durchaus die Skaleneffekte nutzen und dann eben in vielen Heimen gleichzeitig bestimmte technische Möglichkeiten einführen.
Ich würde da an Frau Würz quasi eine Frage weitergeben. Sie haben ja damals auch vor 6 Jahren am Schliersee einen Skandal mit aufgedeckt. Ja. Da ging es um Menschen, die stundenlang in ihren Ausscheidungen lagen. Bewohner waren unterernährt. Und das ist, glaube ich, immer noch nicht ganz aufgeklärt, diese ganze Geschichte. Aber hätten da jetzt zum Beispiel, weil es um Automatisierung geht, zum Beispiel, wir reden auch über Roboter helfen können. Wir wissen aus China, da gibt es auch eine Klinik, da wird das jetzt ausprobiert mit ganz vielen Robotern, funktioniert noch nicht richtig. Aber ist das etwas, wo Sie sagen, das ist jetzt eine Entlastung der Pflegekräfte? Die können dann ja vielleicht mit KI müssen wir weniger dokumentieren, die müssen nicht einfach die Tätigkeiten dann machen, weil der Roboter es nimmt und haben mehr Zeit zum Reden?
Das ist schon der Schritt vorher. Ich würde gerne ein, zwei Sachen noch sagen zu Ihnen, Frau Gerlach. Prävention, total wichtig. Es hilft aber nicht, wenn wir das nur leer ins Gesetz reinschreiben. Und die Prävention beginnt viel früher. Eigentlich haben wir Prävention von der Wiege bis zur Bahre sozusagen. Ja, weil das geht über die Schulkrankenpflege, über die Schulfachberatung, über, Sie sagen so schön, Pflegebegleitung, Pflegeberatung. Natürlich geht es darum, weil hier sitzt die stabile pflegende Säule der Pflegeversicherung, die sitzt hier, die pflegenden Angehörigen. Dass wir sie unterstützen müssen, keine Frage. Prävention muss auch mit Leben gefüllt werden und zwar massiv und ganz anders strukturell, als das bisher vorgesehen ist. Zu Ihnen die Frage Roboter. Also das ist auch eine persönliche Frage. Wie möchten wir eigentlich im Alter leben? Grundsätzlich bleibt ja immer noch mal die Zahl übrig, dass die Zahl der Menschen, die wirklich im Heim sind, ja sehr gering ist. Das liegt nicht nur an den hohen Kosten, sondern vielleicht auch an der eigenen Überzeugung. Ich möchte auch nicht im Heim alt werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, von Ihnen vielleicht auch nicht unbedingt, wenn Sie es nicht unbedingt müssen. Das bedeutet, eine digitale Assistenz kann natürlich Pflegefachpersonen unterstützen. Aber ist das Pferd, auf das wir jetzt setzen wollen? Oder wollen wir uns die Frage stellen, wieder Richtung Prävention, wie können wir Pflegebedürftigkeit verhindern und was muss unsere Gesellschaft tun? Und da sind alle gefragt, da ist die Politik gefragt, da sind die fehlenden Strukturen gefragt, da ist jeder Einzelne gefragt im Sinne einer sorgenden Gemeinschaft. Und das machen andere Länder besser als wir. Und
aber da gibt's andere Länder machen das auch besser mit Digitalisierung,
absolut,
nicht nur Prävention.
Absolut.
Und ich glaube auch nicht, dass es darum geht, jetzt irgendwie einen Roboter nebendran zu haben, der irgendwie einem die Hand streichelt oder so. Sondern mir geht es wirklich darum, ein Zimmer auch auszustatten, das einen Pflegebedürftigen im Blick hat. Insofern, als man sieht, wenn jemand stürzt oder dass man einfach schnell auch Hilfe, menschliche Hilfe rufen kann durch digitale
assistierte Systeme.
Genau, assistierte Systeme und auch die ganze Bürokratie. Ja. Wenn gewisse Automatismen hintendran digital einfach ablaufen, muss sie eine Pflegefachperson nicht machen. Und darum geht es mir nur. Also jetzt nicht diese typischen
Roboter. Aber kommen Roboter, wir, Herr Göppinger, an den Roboter wirklich vorbei? Weil wenn wir schauen, Deutsche Pflegerat hat gesagt, es fehlen in 10 Jahren rund 500.000 Alten- und Krankenpfleger. Wo sollen die denn herkommen? Alle Fachkräfte aus dem Ausland holen? Wird das funktionieren? Oder brauchen wir dann doch eben den dann guten Roboter, der nicht die Hand hält, aber vielleicht, und wir sehen es auch an Umfragen unter Gepflegten, dass sie sagen, wenigstens spricht mal mit mir jemand. Das
aber
war
warum
dann
ist
ein
das
Roboter.
Denn so?
Ja, schlimm.
Ja,
schlimm,
warum
aber
ist
es,
das
ist,
so?
Es ist natürlich ein Phänomen, dass man trotzdem offenbar den Zuspruch dann spürt, wenn man überhaupt mal angesprochen wird.
Was ist denn für ein Zeichen für die Gesellschaft, die übrigens nach wie vor im Ganzen nicht ärmer wird?
Wie lösen Sie das mit den 500.000?
Es gibt also zwei Sachen dazu. Es gibt, wenn man mit den Regierungen redet, auf Bund, auch im Land, ist es immer so, dass dann mehrere Punkte kommen. Entbürokratisierung, Digitalisierung, Prävention. Prävention kostet erstmal, super wichtig, sind wir alle einer Meinung, kostet erstmal, steht nichts davon wirklich drin. So, ganz wichtig, machen andere Länder besser.
Kostet nicht unbedingt.
Entbürokratisierung, es passiert immer das Gegenteil. Wenn ein Gesetz kommt, wird es natürlich immer bürokratischer, auch in der Pflege. Und es hat niemand was gegen eine bessere Technik und eine bessere Digitalisierung in jedem System. So. wenn es nicht um Überwachung geht. Aber wie komme ich denn dazu, zu glauben, dass die Menschen, die gepflegt werden, wirklich lieber einem Roboter der Hand geben als einem Menschen? Und es gibt Studien, die sagen, in die Pflege würden viele wieder einsteigen, zurückkommen, den Pflegeberuf ergreifen. Wann? Wenn die Bedingungen besser werden. Mhm. Und die Bedingungen, es gab eine Studie, die gesagt hat, die Menschen würden wieder zurückkommen, Langzeitpflege und Krankenhauspflege, 300.000 Vollzeitkräfte, die zurückkommen würde in ihren Bereich, weil sie es gerne gemacht haben, wenn der Stress nicht so groß wäre und wenn die finanziellen Bedingungen vor allem in der Langzeitpflege besser wären. Und das Problem ist, dass wir mit dieser Reform, mit den letzten Reformen, das Gegenteil gemacht haben. Und ich bin dafür, lassen Sie uns die Menschen zurückholen in dieses System, die anderen wirklich die Hand geben und nicht an die Roboter denken, die trotzdem Aufgaben
übernehmen. Wie schaffen wir genau das? Also erstens Menschen zurückholen oder auch dafür sorgen, dass Leute nicht aussteigen aus ihrem Beruf. Ist da auch die Verbesserung, die notwendig ist, damit sich das System so verbessert, dass die Leute sagen, ich habe jetzt wieder Spaß dran, weil ich muss nicht mehr dauernd dokumentieren. Ich kann den Menschen tatsächlich die Hand halten, mit ihnen reden. Ich bin nicht, wie hier auch schon gesagt wurde, nachts alleine in einer Station und muss, was weiß ich, 30 zu Pflegende betreuen und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie schafft man das?
Ja, ich habe jetzt sehr viel Problembeschreibung gehört, aber keine Lösung. Ich will es mal mit zwei Punkten. Geben. Ja, habe ich jetzt nicht gehört, deswegen versuche ich es jetzt mal mit einer. Wir haben das Problem, dass viele auch deswegen nicht zufrieden sind, gar nicht so unbedingt wegen der Bezahlung. Die hat sich nämlich tatsächlich verbessert in den letzten Jahren. Es geht aber zum einen um Wertschätzung und zum anderen darum, dass ganz viele sagen, ich muss auch mal frei haben, habe aber häufig die Situation, dass ich aus dem Frei wieder rausgeholt werde, weil andere krank sind oder man wieder unterbesetzt ist. Wir haben in Bayern Springer-Konzepte gefördert mit über 7 Millionen Euro und haben an 32 Orten ausprobiert, wie könnte denn so ein Springer-Pool aussehen, der im Grunde genommen auffängt, wenn andere Fachkräfte nicht da sind, im Urlaub oder krank sind. Und dann dieser Springer-Pool immer wieder flexibel zur Verfügung steht. Das kann man unterschiedlich konzipieren. Wir haben es jetzt auch geschafft, zusammen mit der Selbstverwaltung, aber auch den Kassen, dass es unter gewissen Bedingungen auch finanziert wird. Auch das ist ja wichtig für ambulante und für stationäre Pflege, dass dann auch die Finanzierung wieder reinkommt. Und damit aber die Pflegefachperson entlastet ist, weil sie weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass ich jetzt auch mal frei habe und werde nicht wieder angerufen.
Kommen diese Springer-Pools jetzt bayernweit?
Wir bemühen uns natürlich, dass sie jetzt kommen. Wir haben es ja jetzt erst ausprobiert. Die Konzepte sind jetzt da. Es kommt jetzt in die Breite. Wir werben dafür, dass es auch angenommen wird, weil das mit Sicherheit eine Entlastung ist. Und einen zweiten Punkt, den ich nennen möchte, es hat auch was mit Wertschätzung zu tun des eigenen Berufs. Und da hat sich was getan, finde ich auch beim Bund, dass die Kompetenzen nochmal ausgeweitet wurden in der Pflege und auch anerkannt und bezahlt werden. Das trifft zum Beispiel die Wundversorgung, das trifft Diabetes oder auch Demenz. Da wird jetzt ein Leistungskatalog erstellt, bundesweit, der dann auch finanziert wird und der in der Pflegekraft auch noch mal andere Möglichkeiten gibt, die sie jedoch kann, die sie auch erfüllen kann in der Praxis, die dann aber auch bezahlt werden und noch mal eine Anerkennung auch gibt für ihren wertvollen Beruf, den sie hat.
Also ich muss jetzt noch mal zu dem Thema, erstens junge Menschen, Pflegefachkräfte, dass wir die nicht verlieren. Ich kenne etliche, die ihren Job eben aufgegeben haben. Unter anderem dürfen wir nicht vergessen, dass ganz viele Pflegekräfte auch Pflegefälle zu Hause haben, doppelt und dreifache Pflege. Also manche pflegen ihre Kinder, gehen dann in die Arbeit, in die Pflege und kommen nach Hause und es geht weiter und so weiter. Und ich habe jetzt schon als Feedback dafür bekommen, dass die Verhinderungspflege nicht mehr vorhanden ist oder dieser Entlastungsbeitrag, dass die dann ihren Job aufgeben müssen. Sie können nicht mehr in die Arbeit gehen, sie schaffen das nicht mehr, das zu organisieren. Es bricht etwas ganz Großes weg. Und da sind ganz viele Menschen dabei, die eben pflegen. Es sind ganz viele Young Carer dabei, die eben auch junge Menschen sind, die eben ihre Jobs gar nicht mehr richtig machen können. Es wird in Zukunft im demografischen Wandel immer mehr Schwierigkeiten geben, weil junge Menschen auch in der Familie, die Großmutter, und vorhin haben Sie es im Radio auch das gebracht, es werden zwei Generationen werden. Also da sind die Urgroßeltern, die Menschen werden immer älter, die 90-jährige Urgroßoma und die Mutter dann auch noch oder der Papa oder so. Also das wird echt ein Problem werden. Und an die Jungen, der demografische Wandel ist ja bekannt, an denen geht es aus, die liegen mir eben auch am Herzen. Und ich kenne sie aus der eigenen Familie. Also letztendlich, wir müssen das allumfassend sehen letztendlich. Und wir müssen das nicht immer in so Kategorien sehen. Also ich sehe ist, ich habe dieses Bild immer vor mir mit diesem Wabenbild. Das habe ich Ihnen schon mal bei einem Kongress vorgestellt. In der Mitte der Pflegebedürftige mit den Angehörigen rum und dann kommen die ganzen Waben, mit denen wir zu tun haben, die wir brauchen, ob Sanitätshaus ist, der Arzt, Facharzt oder sonst etwas. Das muss alles von uns gemanagt werden irgendwie, dass das, wenn mein Mann jetzt zum Zahnarzt muss, dann muss ich den da hinbringen. Ich muss den praktisch umheben vom Rollstuhl in den Stuhl und so weiter, obwohl ich ihn gar nicht mehr pflege zu Hause, aber das mache ich vom Heim aus. Also letztendlich sind wir in einem System und wir müssen systemübergreifend denken.
Da würde ich jetzt gerne ins
Gespräch an Frau Krim. Also wir müssen eigentlich, wenn sich irgendwas an Gesetzen ändert, und ich glaube schon, dass wir pflegenden Angehörigen auch sagen, wir sehen das ein, dass immer weniger Geld ist. Und wir gucken mal, was können wir tun, was ist sinnvoll, dass wir sagen, okay, wir haben trotzdem noch die Auszeiten und die Zeit, um Kraft zu tanken, aber es geht trotzdem nicht an uns aus, welche Möglichkeiten gibt es. Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem eine Studie gelesen in Jena. Es gibt Studien, also ich habe 150 Studien schon gesammelt in meiner Gruppe, das ist so themenspezifisch auf, und die kriegen Millionen von Geldern. Die kostet jetzt dieses Projekt, das läuft 5 Jahre, die kriegen 3 Millionen und so weiter. Da leben ganz viele von Geldern irgendwo. Denke ich mir, guck mal halt mal hin, wo muss es noch sein? Aber bei uns hängt Menschenleben dran. Versteht denn das niemand? Mhm. Es geht um Elend. Es geht darum, dass Menschen in ihrer Scheiße zu Hause alleine liegen. Entschuldigung, aber ich bin halt in der Doppelrolle. Und ich kriege das tagtäglich mit. Ich kriege das durch Anrufe mit, ich kriege das durch E-Mails mit. Ich lerne Leute sprechen mit mir. Es wird Elend werden, wenn wir anfangen, an uns zu sparen. Das ist der falsche Weg. Entschuldigung.
Mhm. Ja, nein, das ist völlig in Ordnung. Und diese Emotionalität wird man tausendfach wahrscheinlich wieder mitbekommen, wenn man nur einfach redet mit den Menschen. Frau Krim, Sie reden ja auch mit und beraten auch die Regierung, die heute im Koalitionsausschuss zusammensitzt. Vielleicht ist eine Frage, die hier am Tisch jetzt gerade entstanden ist, sind die Politiker wirklich nah dran, kriegen die das dort oben mit? Und auch ein Punkt, den Sie gerade erwähnt haben, schafft man ein Gesamtsystem, das wirklich dieser Überalterung gerecht wird in der Gesellschaft und dass es immer weniger gibt, die das dann auch finanzieren sollen. Sie haben sich da vorne schon dazu eingelassen. Aber nochmal, wie weit weg ist die Politik von den Menschen und haben Sie Zuversicht, dass es jetzt aber für die Menschen eine Reform gibt?
Ja, ich glaube, beides ist ganz wichtig. Das eine, was wichtig ist, ist natürlich, dass das Gesamtsystem auf Dauer finanzierbar ist. Weil ein System, das am Ende die Menschen überlastet, vor allen Dingen diejenigen, die es finanzieren sollen und das finanziell aus dem Ruder läuft, das ist ja am Ende viel grausamer auch für die Pflegebedürftigen, weil umso länger man das laufen lässt, umso mehr muss man ja dann tiefe Einschnitte vornehmen. Es ist ja so, dass uns das gerade in vielen Bereichen in den sozialen Sicherungssystemen passiert und auch der Haushalt eben doch immer stärker auf Verschuldung setzt. Und wir werden eben irgendwann sonst sehr, sehr stark unter Druck geraten, weil wir eben nicht immer weiter die Dinge über zusätzliche Verschuldung abpuffern können. Und deswegen müssen wir relativ frühzeitig, wir sind schon ziemlich spät dran, Lösungen finden, die dazu führen, dass einerseits die Dinge finanzierbar bleiben, auf der anderen Seite, dass nicht auf dem Rücken der Jungen Menschen ausgetragen wird, weil am Ende kann es uns sonst passieren, dass die jungen Menschen den Generationenvertrag eben auch kündigen. Und zum anderen müssen wir sehen, dass wir die Attraktivität, das ist ja zu Recht gesagt worden, die Attraktivität des Pflegeberufs und auch die Machbarkeit der privaten Pflege aufrechterhalten.
Haben Sie das Gefühl, ich kann glaube, auch hier fragen, haben Sie das Gefühl, dass es in der Politik ankommt?
Die Frage der finanziellen Tragfähigkeit. Ja, ich glaube, dass Facetten davon in der Politik ankommen. Es gibt ja auch viele verschiedene Funktionen. Es gibt das ja auch im föderalen System dann diejenigen, die auf der kommunalen Ebene unterwegs sind natürlich näher an den einzelnen Pflegeeinrichtungen und auch an den Menschen dran. Diejenigen, die im Bund darüber nachdenken, sind näher an der Finanzierbarkeit. Aber ich glaube, wir müssen schon überlegen, dass wir übergreifend dann auch Wege wählen, die eben die langfristige Tragfähigkeit des Systems sicherstellen. Eben zum Beispiel auch über den Einsatz von Technologie, gerade da, wo der Patient selber es gar nicht merkt. Zum Beispiel eben Systeme, die auf Missstände hinweisen. Und das kann natürlich von dem Wund liegen, bis hin zu Notfällen in einem Heim. Aber eben auch in der häuslichen Pflege kann man sich schon über Einrichtungen, über Systeme Gedanken machen, die dann eben auch eine Überwachung und ein kurzes Einkaufen gehen möglich machen in einer Situation, wo man dann vielleicht doch ein Überwachungssystem hat und so eben auch für Entlastung sorgen. Und ich glaube, diese technologischen Möglichkeiten, da sind wir so ein bisschen zu technologiefeindlich in Deutschland. Da sollten wir stärker drüber nachdenken. Und dann muss man eben sehen, was wird angenommen in dem jeweiligen Kontext von den Menschen, die in dem Beruf arbeiten. Aber eben auch von den Alten. Also es ist ja vielleicht nicht bei jedem gleich. Der eine möchte vielleicht nicht mit einem Roboter interagieren. Für den anderen ist das vielleicht eine willkommene Ablenkung. Und ich finde, da kann man durchaus auch Angebote haben, die nicht jeder annehmen muss, die aber eben für einen gewissen Teil der Menschen dann durchaus willkommen
genau, also
sind
wir haben jetzt
und zum Wohlbefinden beitragen können.
Wir haben eine ganz drastische Schilderung gehört, die es tausendfach gibt in Deutschland. Jemand liegt in seinen Exkrementen und Sie zum Beispiel müssen helfen. Sie haben solche Situationen auch natürlich in Heimen. Jetzt hieß es gerade, man soll nicht zu technologiefeindlich sein, weil das kann auch über Überwachung helfen. Dass man sagt, also einerseits vielleicht der Pflegerin auf einer Station, die dann auch vielleicht sieht, dass da jetzt was im Argen ist und nicht erst durch den Durchlauf durch die Zimmer das dann bemerkt, ist das vielleicht doch eine Verbesserung?
Das mag sein, aber wir sind immer noch einen Schritt vor dem anderen. Also die Ursprungsfrage war, ob wir den Eindruck haben, dass die Politik oder dass es insgesamt angekommen ist, wie dramatisch die Situation ist. Sie haben es beschrieben und ich fühle mit Ihnen. Ich bekomme seit dem Schliersee-Skandal Zuschriften aus ganz Deutschland, flächendeckend und vor allen Dingen auch eben nicht nur von Betroffenen und pflegenden Angehörigen, sondern es schreiben mir Fachkollegen, es schreiben mir Ärzte, es schreiben mir gesetzliche Betreuer durch die Bank weg. Und die Situation, die wir haben in der Langzeitpflege und auch in der Akutpflege, ist hochdramatisch. Und sie hat keine Zeit mehr und sie hat auch keine Zeit mehr für Aufschub. Die Leute bekommen weder die Leistungen, die, ich sag mal, als Leistungen fließen. Die Kontrollstrukturen sind absolut unzureichend. Und es ist 3:15, nicht 11:45, 3:15. Und wenn ich das höre und ich sage, wir überlegen jetzt, ob vielleicht irgendwelche digitale Assistenz das Leben verbessert, vielleicht mag das so sein. Ja. Und bevor jetzt wieder die Schelte kommt, alle Heime sind schlecht, es gibt bestimmt auch ein paar gute, aber die Not der Zuschriften, die Dramatik dieser Missstandsversorgung.
Haben wir zu wenig Kontrollen, irre. Herr Köpiner, der Pfleger?
Falsche Kontrollen haben wir.
Ja, also haben wir zu viel falsche Kontrollen?
Nee, wir haben vor allem falsche Anreize. Wir haben falsche Anreize in dem System, die dazu führen, dass man mit möglichst wenig Geld möglichst viele Menschen versucht zu betreuen.
Also die Privatisierung der Pflege, das ist das, was Sie
ansprechen? Die Privatisierung der Pflege ist ein Riesenproblem. Die Gewinnentnahme ist ein Riesenproblem. Und der Druck auf den Beschäftigten, die eigentlich eine gute Arbeit machen wollen, die haben es ja nicht umsonst angefangen. Die meisten wollen eigentlich eine gute Arbeit machen. Also die ist sozusagen so hoch, dass sie quasi teilweise es einfach nicht mehr schaffen.
Aber die Privatisierung der Pflege oder beziehungsweise der Einrichtungen, der Angebote ist ja notwendig geworden, weil dieses Land verschlafen hat, sich zu kümmern. Sich darum zu kümmern und sich die Frage zu stellen, der demografische Wandel ist ja nicht irgendwie gestern über Nacht geboren, sondern die wissen das, die Versicherer wussten es lange vorher. Und dieses Land wartet immer, auf was weiß ich nicht, aber wir haben so viele dramatische Missstände und ich sag jetzt mal von Menschenrechtsverletzungen über wirklich Menschen, die diese Leistungen noch nicht mal im Ansatz erhalten oder sie werden irgendwie abgezeichnet, aber der Leistungsempfänger hat es nie erhalten. Und die Kontrollstrukturen, die wir haben, versagen regelmäßig. Und deswegen finde ich diese ganze Diskussion
aber
ein bisschen falsch ausgelastet.
Sie schließen von einem Fall, den Sie irgendwie
das
aufgedeckt
ist nicht
haben.
Ja, Fall, Frau Gerlach. Das,
aber da voraus schließen Sie jetzt. Sie haben gerade gesagt, ja, es gibt sicherlich ein paar Heime, die in Ordnung sind. Also ich würde sagen, es ist eher andersrum. Es gibt immer ein paar schwarze Schafe mit Sicherheit. Aber die allermeisten Heime arbeiten auch mit den Mitarbeitenden, die dort sind, mit bestem Wissen und Gewissen für die Menschen.
Das tut
dass
sie
dort
immer.
Auch Überforderung
das ist. Auch nicht, das
ja,
ist
ja,
auch
klar,
nicht das
aber es hat sich jetzt so angehört, als hätten wir ein Heimsystem, was grundsätzlich total schlecht ist. Und es gibt so eine Handvoll ein paar
von
den
Guten. Wissen Sie, was das Problem dieser Heimsysteme ist? Das System ist ja, die Finanzierung aus der Pflegeversicherung ist das Problem. Weil wir können darüber reden, wie schön das Heim ausgestattet ist. Aber jedes Heim wird an seine Grenzen kommen, wenn es 90 Bewohner hat, eine Pflegefachperson und zwei Assistenzkräfte, wo wir vielleicht auch noch eine sprachliche Barriere haben. Und jetzt ist in diesem Heim, liegen zwei Menschen im Sterben. Sie haben irgendwo eine Infektionssituation. Werden Sie keine gute Pflege sicherstellen können? Das ist unmöglich. Das wir geht
hatten,
nicht.
Wir hatten von vier, bei mir, ich habe irgendwann angefangen, die Kurzzeitpflege nutzen zu müssen, weil es einfach nicht mehr anders ging ab 2013. Und wir haben von vier Heimen haben wir drei schlechte Erfahrungen gehabt. Und das letzte Heim, das ist Gott sei Dank jetzt das Heim, wo er sein darf. Und
das Was waren das für Erfahrungen, die Sie gemacht haben?
Das eine Heim, da hat mich mein Mann am zweiten oder dritten Tag schon angerufen. Da lag er in einem Zimmer, der vertrag keine Wärme, der hat ja MS. Und da hat die Sonne reingeschaut und da war irgendwie die Verdunkelungsmöglichkeit nicht da. Und die Pflegekraft hat ihn nicht verstanden. Die war praktisch aus Ungarn oder irgendwo her. Und er konnte sie nicht verständigen. Und wenn er geklingelt hat, hat es nochmal zwei Stunden gedauert. Da lag er dann wirklich eben. Dann habe ich ihn abgeholt. Und die anderen Heime, da hat er ihm gesagt, das war nicht gut. Also ich war ja nicht dabei, aber aber das, wo er jetzt ist, da ist er total, also das kann man nicht,
jetzt
also
bei
man kann
Punkt
das nicht verallgemeinern.
Schon der Kontrolle genau. Und der Evaluierung, gibt es da Statistiken, die Sie als Ministerin?
Und natürlich gibt es Kontrollen, klar. Also es gibt zum einen gibt es natürlich den MD, zum anderen gibt es die Heimaufsicht, die genau auch dafür da ist. Es gibt auch einen SOS-Notruf sozusagen, den wir eingerichtet haben,
das
extra.
Das ist das Beste,
ja,
was es gibt.
Ja, extra auch anonym, dass man anrufen kann, dass man sagen kann, hör zu. Hier, also dass man nicht als Angehöriger oder als Pflegebedürftiger selber anrufen muss und das Heim anschwärzt sozusagen, sondern dass man das anonym machen kann und dann erfolgen Prüfungen sehr zielgerichtet. Das gibt es ja bereits und ich würde nie sagen, dass es da nicht irgendwo auch Missstände gibt. Auch deswegen gibt es ja einen Kontrollmechanismen. Mhm. Aber wenn wir mehr Misstrauen schüren, wenn wir noch mehr Kontrolle machen, wenn wir noch mehr Bürokratie aufbauen, ja, dann gehören wir der Katz auf gut Deutsch.
Das wird, ja. Es geht nicht um mehr Kontrollen.
Gut,
es geht dann wieder um mehr Geld.
Das würde nicht funktionieren.
Es geht um andere Kontrollen. Wir haben uns noch nicht darüber unterhalten, was das macht. Sie sprechen den MD an, die leistungsrechtliche Kontrolle. Sie sprechen die Heimaufsicht an, die ordnungsrechtliche Kontrolle. Wir haben ein föderalismusbedingtes Problem in diesem Land, weil wir 16 verschiedene Heimgesetze haben. Die Heimaufsichten heißen anders. Hier in Bayern heißen sie FQA, in Nordrhein-Westfalen heißen sie wieder anders. Und wir sind unterschiedlich angesiedelt. Sie alle haben gewisse Abweichungen. Aber das Ihr jeweiliges Heimgesetz ist die Grundlage Ihrer Arbeit. So, Sie sprechen hier in Bayern das Pflege-SOS an. Finde ich gut, dass es das gibt, Gott sei Dank. Freuen sich über in Anführungsstrichen wachsende Menschen, die anrufen, Teilnehmerzahlen steigen. Was ist denn das Outcome? Gibt es schon wirkliche Untersuchungen dazu, wenn die Menschen dort angerufen haben, wird es an die zuständige Heimaufsicht weitergegeben? Und eine wirkliche Auswertung, ob die Menschen dann auch eine entsprechende Hilfe bekommen haben und ob wirklich abgewogen worden ist, handelt es sich hier um ein wirklich gravierendes Problem oder geht es darum, dass das Essen schlecht ist oder sowas? Meinem Kenntnisstand nach fehlt das. Bei anderen Bundesländern haben wir das Problem, dass die Heimaufsicht, dass es genauso ist, wie Sie es jetzt sagen. Wir brauchen nicht, um Gottes Willen, nicht noch mehr Kontrollen und das stiftet alles Unfrieden. Das ist alles in Ordnung, das ist alles richtig. Und warum ist das entstanden? Weil auch meine Fachkollegen, und jeder wird sich da in Erinnerung rufen, dass es auch so ist, die Heimaufsicht kommt und es wird schnell geputzt und es wird schnell sauber gemacht und es wird ein Setting geschaffen, was nicht der Realität entspricht. Und deswegen ist es auch so wichtig, Verantwortung und Ehrlichkeit auf allen Ebenen wirklich nach vorne kommen zu lassen. Weil es gibt keine wirkliche Quintessenz daraus. Das Heim in Schliersee ist, bis es dann
kurze Reaktion
ist,
der Ministerin. Ich würde noch mal einen Aspekt weitergehen, aber vielleicht wollen Sie noch kurz dazu.
Kontrollen sind wichtig. Es gibt die Kontrollen, die müssen natürlich auch eingehalten werden und natürlich müssen auch Konsequenzen daraus gezogen werden. Das ist ganz klar. Aber jetzt zu sagen, also ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden, die Kontrollen sind ja da, was man jetzt da anders machen soll, außer mehr Kontrollen.
Genau, also Frau Grimm, wenn wir jetzt einfach mal, also wir sind hier alle hier am Tisch noch kein Pflegefall und ich hoffe auch, dass ganz viele, denen das erspart bleibt. Ja, Sie sagen aber vielleicht, wer mir das, genau. Aber wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, können wir jetzt die Zuversicht haben, in 10 Jahren, sagen wir mal, nach den Modellen, die Sie jetzt kennen, sind wir besser aufgestellt? Wie sieht die Pflege in 10 Jahren aus? Ist das die Roboterwelt mit besseren Finanzierung und der Sozialstaat ist finanzierbar?
Ja, also mir macht der Fokus der Diskussion eben schon so ein bisschen Sorge, weil diese Misstrauenskultur, dass man sagt, eigentlich ist alles schlecht und wir müssen das jetzt aufdecken durch noch mehr Kontrollen, das ist sicherlich wichtig, um tatsächlich die schwarzen Schafe herauszupicken, wenn es welche gibt. Aber ich glaube, der viel, viel größere Fokus musste eben darauf liegen, für die Menschen, die dort arbeiten und auch für die Menschen, die dort leben, ein machbares Umfeld zu schaffen, weil die meisten, es wurde ja auch schon erwähnt, in der Pflege sind eben massiv intrinsisch motiviert. Die Menschen, die in diesen Heimen arbeiten, die wollen tatsächlich etwas Gutes für die Menschen tun. Und wenn das aus dem Ruder läuft, dann ist das eben oft aufgrund von Personalknappheit und aufgrund von Situationen der Fall, die einen einfach tatsächlich an den Rand der Verzweiflung bringen, weil die Aufgaben eben nicht leistbar sind, wenn ich eben als einzelne Pflegekraft sehr, sehr viele Leute zu betreuen habe, dann kann ich eben nicht bei jedem Einzelnen gucken. Und diese Situation wird definitiv angespannter, alles nach allem, was jetzt abzusehen ist, weil einfach die Anzahl der Pflegefälle immer größer wird, die Menschen werden älter. Man kann durch Prävention so ein bisschen was machen, aber man darf sich auch nicht einbilden, dass das das Problem komplett eliminiert, sondern wir werden sehr, sehr viel mehr Pflegefälle haben. Und wir müssen für die Menschen, die Menschen betreuen, eben auch ein Arbeitsumfeld schaffen, das leistbar ist mit dem Personalstamm, den man realistischerweise haben kann. In Zeiten des Fachkräftemangels, die Geburten Raten sind niedrig. Und deswegen muss man sich schon sehr, sehr umfassend überlegen, wie schaffe ich es, die Menschen zu entlasten. Hm. Und einerseits muss man die Finanzierbarkeit sicherstellen, auf der anderen Seite muss man sicherstellen, dass eben...
Brauchen wir, Herr Köppiner, wenn wir diesen Fachkräftemangel haben, und aber zu wenig Kinder einfach auch hier in Deutschland, sind wir jetzt auch in den nächsten Jahrzehnten verpflichtet im Grunde für die Menschen, die gepflegt werden müssen, aus dem Ausland Personal zu holen?
Ja, ich habe zum einen gesagt, es gibt genügend Menschen, die hier diese Ausbildung gemacht haben und aufgehört haben, aufgrund der krassen Belastung. Ich habe also 300.000 Vollzeitpflegekräfte hatte ich genannt, die bei besseren Bedingungen, und da sind wir uns ja spannenderweise wirklich alle einig hier am Tisch, es ist selten, die bei besseren Bedingungen, Entlastung, bei Langzeitpflege übrigens auch eine bessere Bezahlung, die das machen würden. Die Reform sagt jetzt, dass die Langzeitpflegekräfte nicht mehr tariflich bezahlt werden müssen. Das war eine gute Verbesserung in den letzten Jahren. Das passiert nicht mehr. Es geht also in die falsche Richtung. Und dann sage ich, also Karl Lauterbach, glaube ich, und Hubertus Heil hatten mal versucht, in Brasilien Langzeitpflegekräfte heranzuholen. Sie haben es nicht geschafft. Wissen Sie warum nicht? Weil die Bedingungen hier so schlecht sind. Okay. Deswegen müssen wir die Bedingungen verbessern, egal ob die jetzt aus dem Ausland kommen oder nicht.
Das ist im Grunde eine Conclusio, die alle unterschreiben. Wir sind am Ende der Sendung, deswegen, ich würde jetzt zum Abschluss gerne noch, also danke für die Punkte, die Sie alle gemacht haben. Finanzierung, Wertschätzung war auch ein Thema. Nach der Corona-Zeit haben sich viele erwartet, dass es mehr Wertschätzung gibt. Sie haben es vorhin angesprochen.
Die Angehörigen haben sich komplett allein gelassen.
Ja, und ich würde Sie jetzt gerne fragen, was hat Sie denn durch die Zeit mit Ihrem Mann als Pflegefall hindurchgetragen?
Die Liebe. Das tut es bei den meisten. Die meisten. Und natürlich gibt es auch einen Teil, die Verpflichtung. Aber letztendlich, ich liebe meinen Mann. Und das Loslassen war schwer. Ich hätte es schon früher tun müssen, weil ich habe Defizite körperliche. Ich bin krank geworden. Nach eineinhalb Jahren, ich habe ja nicht mehr geschlafen, nach eineinhalb Jahren kann ich es jetzt endlich mal wieder schaffen, 3 Stunden durchzuschlafen. Das ist der Erfolg jetzt, eineinhalb Jahre nach Beendigung der Pflege zu Hause.
Wir wünschen Ihnen das Allerbeste, dass es Ihnen weitaus besser geht, Ihrem Mann auch besser geht natürlich, dass es allen, die Pflegefälle sind, in Deutschland besser gehen wird, auch durch eine Reform, aber auch durch die Liebe, Sie haben es angesprochen, die man einfach investieren muss und will in die Menschen. Und jetzt geht es weiter mit Kontrovers, da das Thema, wie die AfD sich in Sportvereinen eingenistet hat. Vielen Dank fürs Zuschauen, so ein auch ans Herz gehendes Thema. Danke fürs Zuschauen, bis bald. Vielen Dank.